Liebe Susanne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Viva Talks. Schön, dass du da bist. Magst du dich ganz kurz vorstellen, bevor wir das Thema verraten, um das es heute gehen soll?
Ja, ich kann mich ganz kurz vorstellen. Ja, Susanne Schmidt-Pfeiffer mein Name. Ich bin ja eigentlich Steuerberaterin, bin Professorin für betriebliche Steuerlehre und allgemeine BWL an der Technischen Hochschule Nürnberg, bin Vizepräsidentin der Steuerberaterkammer Nürnberg. Ja, mein Leben ist Steuern und für mich ist Steuern und Steuerberatung der schönste Beruf der Welt. Ansonsten habe ich ein Kind, das gerade ins Staatsexamen geht, also deswegen auch ein bisschen stressig privat zu Hause, aber ansonsten alles gut.
Viva Talks, der Podcast für Unternehmertum, Steuern und Karriere.
Sehr gut, das bringt uns halt auch schon, wie gesagt, zum Thema, weil mit wem soll ich besser über das Thema Steuerberaterprüfung und Entwicklung der Branche sprechen wie mit dir? Du hast ja selber vor einigen Jahren die Steuerberaterprüfung gemacht. Wie fühlst du dich, wenn du zurückdenkst?
Also einige Jahre ist charmant. Ich kriege nächstes Jahr meine hoffentlich 25 Jahre Steuerberaternadel. Wenn ich zurückdenke, ja, es waren einfach 3 Blocktage. Du bist vorher im Tunnel, gehst in die Prüfung und hoffst, dass du es nur einmal schreiben musst. Dann die Warterei von der schriftlichen bis zur mündlichen zur Ladung. Das ist dann so der erste Meilenstein, wenn du die Ladung zur mündlichen kriegst. Also wenn ich zurückdenke, ja, da war einfach so ein halbes, dreiviertel Jahr da vorher, ja, eigentlich kein Privatleben. Und vor allem der psychische Druck. Also es ist nicht nur so sehr das inhaltliche Wissen können müssen, sondern auch dieses Wissen, wenn du durchfällst, klar musst du nochmal, aber du hast halt bisher nur diese 3 Versuche und dann ist finito und dann musst du dir halt einen anderen Beruf suchen.
Stimmt. Und was ist geplant in den nächsten Jahren?
Ja, ich habe es ja vielleicht schon angeteasert, diese 3 Versuche werden gestrichen werden. Also es ist geplant, dass es unendlich wiederholbar ist. Kommen natürlich manche mit dem Argument, naja, leidet da die Qualität? Sagen wir, nee, wenn jemand meint, er möchte öfter schreiben, dann darf er auch gerne öfter schreiben. Also es ist der eine große Baustein, dieses Fallbeil rauszunehmen und auch den Druck rauszunehmen, den psychischen, weil wir auch feststellen, dass viele sich nicht abgeben trauen. Du kannst ja auch zurücktreten in der schriftlichen Prüfung, die vielleicht sogar bestanden hätten, aber einfach die Panik haben, sie würden einen Versuch verschwenden vielleicht. Und da hoffen wir, dass wir da ein bisschen Druck rausnehmen. Es wird modularisiert werden, das ist der zweite große Baustein. Das heißt, du musst nicht mehr 3 Prüfungen in einem Turnus schreiben, sondern bestandene Klausuren halten dann über 4 Jahre. Das heißt, du kannst auch abschichten, so wie wir es halt auch aus dem Studium kennen, aus den Bachelor- und Masterstudiengängen, dass das Ganze modularisiert ist. Referentenentwurf ist da zur Gesetzesänderung. Wir sind positiv gestimmt, dass der dieses Jahr noch Gesetz wird. Und dann müssen wir die Verordnung noch anpassen und dann kann man ab über nächstes Jahr starten, also 2028 hoffentlich neues Regime.
Okay, also 27 bleibt noch wie bisher und 28 wäre dann komplett neu schon?
Wir sind am Verhandeln für 27, ja. Was 27 wahrscheinlich sein wird, dass diese 3-mal und das war's dann auch für 27 schon nicht mehr gelten. Das heißt, derjenige, der jetzt schon 3-mal leider nicht erfolgreich teilgenommen hat, könnte auch 27 seinen 4. Versuch starten. Mhm. Und wir sind mit dem BMF auch am Verhandeln, dass wir die Modularisierung vielleicht auch für 27 schon hinkriegen mit einer Übergangslösung.
Mhm, ja, spannend. Das bedeutet aber für alle, die quasi bisher schon ihre 3 Freischüsse verbraucht haben, dass die jetzt eigentlich nochmal von neu beginnen.
Die dürfen wieder, ne?
Die dürfen wieder.
Die dürfen wieder. Also wie bei den Japanern auch, kannst du dir vielleicht denken, wieso Japaner. Die Japaner haben bei uns die Steuerberaterprüfung in Anführungszeichen abgeschrieben. Also die haben relativ viel bei uns kopiert. Aber in Japan darfst du auch lebenslänglich schreiben, wenn du möchtest. Also warum sollen wir nicht mal was nachempfinden, was andere vernünftig machen?
Das stimmt. Ich finde sogar das Argument der Qualität ein bisschen, ja, es leidet ein bisschen darunter, dass, wenn sich das jemand mehr als 3-mal antun will, diese Person meinen höchsten Respekt verdient, allein weil sie es mehr als 3-mal macht.
Definitiv. Und es ist ja permanentes Lernen.
Ja.
Und es ist ja am Schluss auch dann noch die mündliche. Und in der mündlichen musst du ja das komplette Wissen auch wieder parat haben. Also selbst wenn einer sagt, ich schreibe jetzt im Jahr 28 die gemischte Klausur, wie wir es immer nennen, den ersten Tag, ich schreibe das Jahr drauf die Ertragssteuer und noch ein Jahr drauf das Bilanzsteuerrecht und gehe dann in die mündliche. In der mündlichen muss er alles parat haben.
Aber es gibt weiterhin nur eine mündliche, nicht so wie bei den WPs, dass es nach jedem Modul eine mündliche gibt.
Es gibt weiterhin eine mündliche, aber auch da die Neuerung, du darfst die mündliche einmal wiederholen. Das heißt, wenn es in der ersten mündlichen nicht klappt, dann darfst du nochmal in die mündliche, ohne dass du die ganzen schriftlichen nochmal wiederholen musst.
Oh, das ist schon sehr gut. Aber es ist ja trotzdem so, also aus meiner Erfahrung, bei mir ist so nicht ganz eine erste Ehrennadel, sondern ein bisschen kürzer, dass du ja diese Themen auch ja klausurübergreifend brauchst. Also ich habe ja auch bei Tag 3 Bilanz irgendwelche Ertrag- und Umsatzsteuerthemen benötigt. Von daher kannst du es eh nicht ganz so isoliert lernen, wie man sich das jetzt vielleicht ausmalt, nee, wenn man an diese Reform denkt.
Ja, das ist wohl richtig. Und auch Umwandlungssteuerrecht, ne, ja, kann überall ums Eck kommen. Also rein theoretisch an 3 Tagen. Wir hatten auch in der Erbschaftssteuer schon Ansätze von Umwandlungssteuerrecht mit drin. Also du bist nie sicher, dass du nicht irgendein Querwissen, Querverbindung brauchst.
Warum kam denn die Reform jetzt? Oder warum war es aus deiner Sicht reformbedürftig?
Es ist schon sehr lange reformbedürftig, würde ich mal sagen. Also gut, ich glaube, der erste Schritt in diese Richtung, dass reformiert werden muss, kam eigentlich durch die Umstellung auch des Studiums. Mhm. Also ich komme ja noch aus der Zeit, da hast du noch das gute alte Blockexamen geschrieben. Dann kam Bachelor-Master, die Modularisierung im Studium und die junge Generation, nenne ich es jetzt mal, ist es nicht mehr gewohnt, Blockexamen zu schreiben. Wir haben es noch bei den Juristen, Staatsexamen, wir haben es bei den Medizinern noch zum Teil, aber ansonsten schreibst du modular dein ganzes Leben. Also aus diesem Hintergrund heraus, denke ich, war es notwendig. Mhm. Aber natürlich auch, weil wir zunehmend Nachwuchsprobleme haben. Also wir müssen gucken, dass unser Beruf, auch die Zugangsprüfung zum Beruf attraktiv bleibt oder attraktiver besser gesagt wird. Und warum gerade jetzt? Naja, also ich bin seit 2019 im Ausschuss bei der Bundeskammer, der sich darum kümmert und im Ausschuss 30, wie wir ihn immer verkürzt nennen. Mhm. Und als ich in diesen Ausschuss kam, ist schon über die Modernisierung gesprochen worden. Also 2019, wir haben jetzt 2026. Wenn es dann vielleicht heißt, naja, warum geht das nicht schneller? Es liegt nicht an den Kammern. Mhm. Es liegt auch an der Finanzverwaltung. Also die muss da auch mit, weil es ist eine Staatsprüfung, es wird eine Staatsprüfung bleiben. Und da ist halt im föderalen System viel Überzeugungsarbeit zu leisten.
Das heißt, das Finanzministerium bleibt auch der Klausurersteller. Und die müssen sich natürlich auch anpassen an diese neuen Prüfungstermine und so weiter.
Genau, also Finanzverwaltung bleibt der Klausurersteller. Die Klausuren kommen weiter aus der Finanzverwaltung. Die Kammern organisieren weiterhin, besetzen natürlich auch mit Prüfungsausschüsse, klar, mit Berufsträgern. Mhm. Aber Klausurersteller kommt weiterhin aus der Finanzverwaltung oder die Klausuren kommen aus der Finanzverwaltung. Wir möchten auch weiterhin die Staatsprüfung haben, um einfach auch auf europäischer Ebene da ein Stück weit berufsrechtlich safe zu sein, weil wir da natürlich immer wieder angegriffen werden, ja, erschwerter Zugang zum Beruf, wie rechtfertigt ihr das?
Mhm. Und es gibt ja auch noch, glaube ich, der Fall des Fakultätsvorbehalts, auch noch als Neuerung.
Der fällt auch raus, genau.
Das heißt, jeder mit jedem Studium kann
auch der Theologe
sich
darf
mit dem Examen vergnügen danach.
Genau, also der Fakultätsvorbehalt fällt. Das ist auch der praktischen Umsetzung zum einen mit geschuldet, weil wir so viele Studiengänge haben und es natürlich für die Kammern extrem schwer ist zu prüfen, wie viel BWL ist denn in welchem Studiengang drin. Mhm. Und deswegen Fakultätsvorbehalt raus. Was wir möchten, da müssen wir mal gucken, ob das Ministerium mitgeht. Wir möchten schon ein paar ECTS, BWL, VWL Recht haben. Mhm. Das könnten auch die leisten, die aus der Praxis kommen. Also wir haben ja auch den Praktikerzugang, was ja bei uns im freien Beruf sonst eigentlich so nicht gegeben ist. Aber auch die könnten das natürlich nachweisen, beziehungsweise dementsprechend halt das eine oder andere Modul belegen, um das nachweisen zu können. Um da die Qualität auch zu sichern. Und du brauchst natürlich, wenn wir ehrlich sind, BWL und ein bisschen Jura.
Spätestens in der Prüfung musst du ein bisschen dahingehend Gedanken entwickeln können. Ja, das stimmt. Ja. Und was es ja seit diesem Jahr auch neu gibt, jetzt bei der Kammer Nürnberg konkret, ist ja die Möglichkeit, digital auch zu schreiben. Merkt man da jetzt irgendwie schon Unterschied in der Anmeldungszahl? Was machen die Mehrheit der Prüflinge?
Also wir haben so 50-50 im Augenblick bei der Kammer Nürnberg. Hat uns überrascht. Wir dachten, es wären weniger, die digital schreiben möchten. Aber ja, es ist freiwillig. Sie können es sich aussuchen. Die Hälfte möchte digital schreiben. Ich denke, dass es ein gutes Duo ist, es digital zu tun, vor allem auch für die Korrektoren. Ich muss keine Schriftgutachten mehr erstellen, sondern ich kann lesen, was da steht zum Teil. Und ich denke, es ist auch entlastend für diejenigen, die schreiben. Dieses digitale Schreiben funktioniert so ähnlich wie Word, das Tool. Die Hilfsmittel sind natürlich weiterhin analog, das kriegen wir digital so noch nicht gestemmt. Auch die Klausuren sind noch analog auf Papier. Aber ich denke, das ist der Schritt in die richtige Richtung. Und mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Wie würdest du es rückblickend machen, wenn du die Wahl hättest?
Also ich würde mittlerweile auch digital schreiben, weil es einfach viel angenehmer ist. Und ich denke, auch da jetzt, klingt jetzt wieder so, die Youngsters, ja, aber die Youngsters sind einfach gewohnt zu tippen. Also ich sehe es jetzt auch bei meinem Sohn, die sind jetzt der erste Jahrgang, die das erste Staatsexamen digital schreiben können. Und der schreibt jetzt dann auch digital, in dem Fall auch sehr gut, weil die Schrift kann man sonst nicht lesen. Und wenn man ehrlich ist, glaube ich, kann man sich auch ein bisschen einen Vorteil verschaffen, weil ich natürlich sauber durchgliedern kann. Ich muss dann nicht mit Sternchen arbeiten und einfügen, sondern wenn ich was einfügen will, füge ich es halt dort ein, wo es hingehört. Ne? Also es ist, glaube ich, für beide Seiten ganz angenehm, sowohl für die Korrektoren als auch für die, die schreiben.
Wird es irgendwann keine schriftliche Möglichkeit in Papierform mehr geben?
Das werden wir gucken, wie sich es entwickelt. Also Sachsen ist da ja schon rigoros. Die sagen nur noch digital. Mhm. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und sage, solange man die Wahl lassen kann, lassen wir es. Es kann natürlich sein, dass wir organisationstechnisch dann irgendwann mal ein Problem haben, wenn wir nur noch eine Handvoll haben, die handschriftlich schreiben möchten.
Okay, ja, spannend. Und was erhofft sich jetzt, ich sage mal, die Bundessteuerberaterkammer an Veränderung der Teilnehmerzahlen?
Also wir möchten sie zumindest mal stabil halten. Okay. Das wäre ja schon was. Also wenn du dir die Demografie anguckst, wenn wir stabile Zahlen haben, bei weniger jungen Menschen, die nachkommen, wäre das eigentlich schon ein Gewinn. Mhm. Ne? Ansonsten wäre es natürlich schön, wenn wir ein paar Teilnehmer mehr hätten, im Hinblick auch auf die Altersstruktur des Berufsstands. Also wir haben keine schwindenden Steuerberaterzahlen, nur die Steuerberaterinnen und Berater, die es gibt, die werden zunehmend älter. Also wenn du halt einen Berufsstand hast, der weit mehr als die Hälfte über 50 ist, eher über 60, wenn man sich die Statistik da anguckt, dann brauchst du natürlich den Nachwuchs. Ich habe mir da mal im Mund verbrannt, habe gesagt, die Alten bringen die PS halt irgendwann nicht mehr so auf die Straße. Ist auch verständlich. Also ich möchte auch nicht mit Mitte 70 dann noch jeden Tag von früh bis spät in der Kanzlei sein. Also das Leben im Steuerrecht ist schön, aber es gibt nur ein paar andere Facetten.
Das und vor allem, ich finde unser Umfeld schon sehr dynamisch. Also es gibt ja immer Änderungen. Jetzt mit KI, Digitalisierung und Co. ist ja jede Woche irgendwas Neues. Das, wenn ich jetzt mir vorstelle, dass ich das mit U60 noch machen müsste, würde ich auch wahrscheinlich sagen, das lasse ich den Jungen.
Ja, nee, und irgendwann sollen die Jungen auch ran. Und ja, also wie gesagt, wir sind ein attraktiver Beruf, denke ich, und hoffen halt jetzt durch diese Änderung der Prüfungsmodalitäten, das auch ein bisschen nach außen zu signalisieren und da ein bisschen helfen zu können.
Mhm. Die Prüfung fokussiert sich ja jetzt sehr auf Fachwissen, also auf Umsetzung der Gesetze in die tägliche Arbeit. Was glaubst du, gibt es darüber hinaus noch für Dinge, die ein guter Steuerberater können sollte?
Ja, du hast es zum einen schon angesprochen, jetzt gerade das Thema Digitalisierung, KI, da geht der Weg nicht mehr dran vorbei. Das ist natürlich jetzt auch die Gefahr. Also ich bin bei einer kleinen grünen Firma mit meiner Kanzlei, softwaretechnisch. Die gehen in die Cloud, aber die können natürlich nur in die Cloud, wenn die Berater mitgehen. Also und da ist natürlich die Gefahr, wenn der Berater da nicht digital unterwegs ist, dass er dann abgehängt wird. Und dann wird es irgendwann auch heißen müssen, geht nicht mehr, kann dich nicht mehr betreuen. Also digital affin auf jeden Fall. Ob man das immer selber machen muss, ist das andere. Wir kennen uns ja aus der Fight-Prüfung. Da gibt es richtig guten Nachwuchs, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Da kann man die auch machen lassen. Aber ich muss natürlich die Richtung vorgeben. Mhm. Das ist das eine. Und Steuerberater sollte auf jeden Fall auch Empathie mitbringen. Mhm. Du hast viel mit Menschen zu tun, ob es die Mandanten sind, ob es die Finanzverwaltung ist, ob es die Mitarbeiter sind. Das heißt, ohne Empathie kommst du in dem Beruf auch nicht so sehr weit. Und ich denke auch, dass das in Zukunft das Bindeglied zum Mandanten sein wird. Die Technik ist austauschbar. Also die Buchhaltungszahlen sind überall die gleichen, hoffentlich. Ne? aber die Beratung und die zwischenmenschliche Betreuung auch, das ist, denke ich, das, was den zukünftigen Berater ausmacht und auch über Erfolge oder Misserfolge entscheidet.
Diese beiden Kompetenzen vermittelt ja das Examen per se jetzt nicht. Wie würdest du rangehen, diese beiden Dinge zu lernen, wenn du jetzt ein junger Berufsträger wärst?
Also wenn ich junger Berufsträger wäre, würde ich mal gucken, in einer Kanzlei zu sein, die einen digitalen Weg geht. Heißt jetzt nicht, dass die Kanzlei schon voll digital sein muss, aber die Offenheit muss da sein. Mhm. Also wenn ich da merken würde, ich stoße auf Widerstand und kriege signalisiert, oh, das alles Neue ist irgendwie, Teufelswerk ist jetzt vielleicht übertrieben, aber lehne ich ab, dann würde ich da vorsichtig sein. Und zum anderen Empathie, Umgang, ja, raus in die Welt und vielleicht auch die Möglichkeit von Kongressen, von Präsenzseminaren wahrnehmen. So schön das ist, wenn ich zu Hause mir das Wissen servieren lassen kann, so nebenbei. Mhm. Aber wenn ich draußen beim Seminar bin in Präsenz, dann komme ich mit Kolleginnen und Kollegen in den Austausch, ins Gespräch. Das bringt da auch ein ganzes Stück Mehrwert, denke ich.
Unterstützt mich die Kammer auf diesem Weg, diese Kompetenzen zu erlernen?
Ja, wir hätten da, ich kann jetzt gleich mal Schleichwerbung machen, Fachtag im ja. September. Jetzt hast du mich allerdings kalt erwischt, ich weiß das Datum nicht ganz auswendig.
17.
17. Danke, ich war mir jetzt nicht sicher, 17 oder 19, 17.09. genau. Ja. Fachtag in der Kammer, in der Steuerberaterkammer Nürnberg, wo es auch viel um diese Soft Skills auch geht, wie sie immer genannt werden, wo es aber auch um KI geht. Und natürlich auch das Seminarwesen der Kammer, aber natürlich auch Veranstaltungen oder sowas wie Young Professional Group beispielsweise, wo sich junge Beraterinnen und Berater vernetzen können. Das ist das, wo die Kammer da unterstützt. Mhm. Und wenn es um Mitarbeiter geht, beispielsweise der Veit, beispielsweise auch Falk, da einfach auch um junge Menschen mitzunehmen und zu fördern und denen auch ein Stück weit Perspektive zu geben, dass nach dem Fachangestellten die Welt oder die Reise noch nicht zu Ende ist.
Das stimmt. Du hast ja gerade vorher auch die Veit-Prüfung angesprochen. Ich fand das Hospitieren bei dir und den Kollegen sehr, sehr spannend, weil wir haben ja Prüflinge unterschiedlichen Wissensstands gesehen. Das liegt jetzt zudem einen natürlich an den individuellen Menschen, aber zum Teil haben wir schon festgestellt, dass es ja auch an den Kanzleien dahinter liegt. Wie ist da dein Blick auf das aktuelle Setting der Kanzleien?
Ich würde sagen, die den Kontoauszugsmanager jetzt oder die elektronischen Bankauszüge, wie es neudeutsch übersetzt heißt, als neue Errungenschaft sehen, die sind ein bisschen weit hinten dran. Also die müssen gucken, dass sie in den nächsten, muss schon fast sagen, Monate Gas geben, dass da was vorwärts geht. Also da ist schon großer Spread in den Kanzleien, was das Thema Digitalisierung angeht. Mhm. Ich bin dann immer wieder baff erstaunt, auf welchem Stand manche Kolleginnen und Kollegen sind. Hatte natürlich aber auch Glück, weil in der Kanzlei, in der ich angefangen habe, die waren immer Pilotkanzlei, mhm. was das Thema Software angeht. Und wir hatten damals schon den Bankauszugsmanager, ohne dass wir das so geschmeidig übers Internet transportieren konnten, die mhm. ganzen Dinge. Mhm.
Das heißt, es klafft sehr weit auseinander und junge Menschen sollten sich ihren Arbeitgeber anschauen. Jetzt nehme ich aber auch das Problem wahr, wenn du jetzt irgendwie in der Kanzlei bist und du läufst mit Scheuklappen durch dein Leben, du kriegst ja gar nicht mit, wie es woanders laufen könnte. Hast du da irgendwie Tipps, außer sich zu vernetzen? Wie finde ich raus, ob mein Arbeitgeber da für die Zukunft gut aufgestellt ist?
Das ist wirklich ja ganz nicht ganz so einfach zu beantwortende Frage. Also ich denke trotzdem vernetzen, sich austauschen und das funktioniert am besten, wenn ich auf Seminare gehe, wenn ich auch Weiterbildung, Fortbildung mache, weil gerade so eine Fortbildung wie Veit oder auch der FARC oder der Falk oder was es auch immer ist, da bilden sich Gruppen, die sich austauschen, man lernt sich näher kennen, als wenn ich jetzt mal zu einem 2-3-Stunden-Seminar gehe. Das ist, denke ich, schon der Blick über den Tellerrand oder auch zu gucken, dass ich beispielsweise zu solchen Veranstaltungen wie Fachtag oder Kongress gehen kann, um da zu gucken, was gibt es denn? Da sind ja auch dann Aussteller vor Ort, die präsentieren, was gehen kann oder was nicht geht.
Mhm. Glaubst du, dass sich die kleinen Kanzleien auch in Zukunft durchsetzen werden oder dass sich durch, ich sage auch mal, Einstieg von Private Equity das irgendwie konsolidieren wird? Das ist ja auch gerade irgendwie in der Diskussion. Ja.
Also ich denke schon, dass die kleinen Kanzleien überleben werden, sich auch am Markt durchsetzen können, weil die eine ganz andere Mandantenstruktur, ganz anderes Klientel haben. Also als Kleiner hast du auch mehr den kleineren Handwerksbetrieb etc. und die sind unendlich dankbar, wenn du sie unterstützt. Ne? Wenn du ihnen diese ganze Bürokratie, diese ganze Verwaltung abnimmst. Also du bist Service-Dienstleister, nicht nur im Sinne von, ich mache jetzt die Umsatzsteuervoranmeldung und den Jahresabschluss und die Steuererklärung, sondern du greifst denen so viel mehr unter die Arme. Mhm. Und das Thema Private Equity, gut, die sind jetzt mal wieder raus. Ne? Wir haben ja die gesetzliche Klarstellung, dass Fremdbesitz nicht erlaubt ist, also bis runter zum letzten Beteiligten. Konsolidierungen hat es schon immer gegeben im Markt. Also es gab schon immer Kanzleizusammenschlüsse, die sich dann zu Verbünden zusammengeschlossen haben, um jetzt irgendwelche Namen nicht zu nennen. Also diese Wellen gab es schon immer. Ich glaube nicht, dass nur Größe der Segen ist. Und wenn man sagt, na ja, ich brauche die Größe zwecks KI, jein. Denn KI kommt auch über die Verlage, sie kommt auch über die Softwareanbieter etc. Und ob ich immer mein eigenes KI-Tool mir bauen muss oder ob ich mich dann am Markt bedienen kann, das, denke ich, geht für kleine Kanzleien auch, dass ich da mitgehen kann. Aber ich muss offen sein.
Wahrscheinlich ist das halt wie auch bei den Big Four, die haben auch ihre eigenen Softwarelösungen und wir sind halt alle bei dem kleinen grünen Softwarehaus und bedienen uns daran, ja. Ob jetzt das kleine grüne Softwarehaus in Zukunft der KI-Anbieter schlechthin sein wird, das weiß man nicht. Ich glaube, das ist noch offen alles und sehr dynamisch, was da gerade so passiert, aber…
Ja, aber du hast ja auch die Verlagsdatenbanken beispielsweise, die da vorwärts gehen, die da vorwärts marschieren und also ich… Ja, KI entwickelt sich sehr dynamisch, sehr schnell geht die Reise, aber es gab schon immer Veränderungen, es gab schon immer Umbrüche und ich glaube, das Wichtigste ist einfach offen zu sein, neugierig zu sein und zu gucken, wo die Stellschrauben sind und das Beste einfach mitzunehmen.
Wenn wir jetzt nur mal kurz zum Thema Ausbildung von jungen Leuten switchen und mal von der Beraterprüfung ein bisschen Abstand nehmen, was mich auch viele Kollegen fragen, ist, wie wir künftig so ein bisschen mit der Ausbildung von Nachwuchs umgehen sollen, egal ob jetzt die klassische Steuerfachangestelltenausbildung oder Verbundstudium oder was auch immer. Wie sollen diese Leute den Beruf lernen und wie sollen sie das hinbekommen, das zu kontrollieren in Zukunft? Hast du da irgendwie einen Blick auf dieses Thema oder auch auf die Prüfung an sich? Wird die da künftig irgendwie auch unterstützen?
Gut, wir hatten natürlich jetzt erst die Reform der Fachangestelltenprüfung. Die könnte man schon wieder ein bisschen nachjustieren, aber sei es drum. Ich denke, an der grundständigen Ausbildung darf und kann sich nichts ändern, weil ich natürlich erstmal wissen muss, was ich dann am Ende des Tages kontrolliere. Ich krieg's mit, du hast das Thema Verbundstudium auch angesprochen. Ich krieg's mit bei uns an den Hochschulen. Die kriegen teilweise nicht mehr die Werkstudentenjobs, die wir uns wünschen würden für die Studierenden. Weil ich muss natürlich erst von der Pike auf lernen, damit ich dann weiß, das, was ich da kontrolliere, passt das oder nicht. Und da sehe ich auch ein bisschen die Gefahr bei der KI. Noch wird die KI von Menschen trainiert, die wissen, wie es geht. Aber wenn dieses grundständige Wissen irgendwann vielleicht mal fehlt, weil man grundsätzlich immer erstmal die KI fragt, bevor man vielleicht ins Steuergesetz guckt, ne, dann sehe ich da schon eine Gefahr, dass die KI irgendwann wieder schlechter wird. Also, und da bin ich nicht die Einzige, die das so sieht. Gibt es mittlerweile auch wissenschaftliche Studien dazu, wie das Training der KI funktioniert. Das heißt, ich werde die Youngsters fachlich definitiv schulen müssen, ausbilden müssen, vielleicht sogar noch stärker trainieren müssen, damit sie dann mal vernünftig mit den Hilfsmitteln umgehen können.
Das heißt, du nimmst wahr, dass deine Studenten im Master jetzt konkret keine Werkstudentenjobs mehr bekommen?
Doch, kriegen die schon.
Okay.
Aber die Kanzleien geben zum Teil selber zu, sie investieren zusätzlich dann, damit die noch Tätigkeiten machen können dürfen, die eigentlich die KI vielleicht übernehmen könnte. Ne? Beziehungsweise diese typischen Assistentenjobs müssen bewusst fortgeführt werden, obwohl man sie eigentlich nicht unbedingt bräuchte. Also da ist das Invest der Kanzleien auch gefragt, da trotzdem in menschliche Intelligenz und menschliche Human Power zu investieren, obwohl sie es vielleicht durch eine Maschine ersetzen könnten, was vielleicht schneller oder billiger ging. Aber ich brauche am Ende die Qualität. Also noch sind die gut versorgt. Wir sind ein sehr krisensicherer Job, also nicht, dass das falsch verstanden wird. Wir haben auch steigende Studierendenzahlen, was mich sehr freut. Immer dann, wenn die Wirtschaft schwächelt, kommen die gerne zu uns, weil die sagen, Steuerberatung ist krisensicher. Aber wie gesagt, also es wird nicht die Ausbildung so funktionieren können, dass ich sage, da hast die KI, mach mal, sondern ich muss die Grundlagen wirklich schulen, damit dann die Ergebnisse auch passen, weil schlussendlich die Arbeitsergebnisse verantwortlich bist du, sind wir als Berater, was rausgeht. Also selbst wenn es die KI erstellt hat, wir müssen es prüfen.
Das heißt, aktiv zurückbehalten von Buchhaltungen zum Beispiel, die nicht automatisiert durchlaufen, sondern noch von Hand gebucht werden.
Beispielsweise.
Beispiel.
Beispielsweise.
Oder auch Verfassen von Stellungnahmen.
Beispielsweise.
Okay.
Ja. Und auch mal im Gesetz recherchieren, die Querverbindung, Gesetzrichtlinie, Erlass. Auch dann wirklich die Literatur lesen. Meine, die KI hilft ja extrem bei Literaturrecherche auch, aber da bitte auch lesen, was wirklich in der Literatur steht. Das beste Beispiel hatten wir bei uns in der Kanzlei. Ein Mandant, ja, die KI sagt, das geht. Mhm. Ich sage, nein, das geht nicht. Schicken Mitarbeiter auf Recherche. Sagt er, du, ich habe ein BfV-Urteil dazu gefunden. Sage ich, schick mir mal das Aktenzeichen, ich lese mir das selber durch. Ja, schön, es gab das Aktenzeichen, es gab das Datum. Es gab auch an diesem Tag Urteile, aber nicht mit dem Aktenzeichen und den Leitsatz gab es überhaupt nicht. Also die KI war da so nett und hat unser BfV-Urteil geliefert, das nicht existent war. Und da wird es natürlich brandgefährlich, wenn du dann sagst, ich schreibe jetzt die Begründung ans Finanzamt und zitiere dieses BfV-Urteil.
Ich hatte exakt denselben Fall. Ich habe eine BP-Stellungnahme schreiben müssen und dann hat er mir da aber nicht nur eins erfunden, sondern viele.
Mhm. Und peinlich wird es, wenn du das Ding dann ungeprüft rausschickst und dir die BP dann zurückschreibt, wir finden die Urteile leider nicht, könnten sie es uns mal zukommen lassen.
Das ist schon sehr unangenehm. Mhm. Weißt du zufällig, wie das Finanzamt KI schon einsetzt?
Ja, das ist ein bisschen so eine Blackbox. Mhm. Sie arbeiten ja mit KI, aber die Frage ist, definiere KI. Mhm, also wenn wir über KI reden, da draußen, dann meinen wir die Large Language Models, die generative KI. Was die Finanzverwaltung im Augenblick, was wir mitkriegen, macht, ist natürlich vor allem auf Auffälligkeiten zu gucken. Also riesen Datenmengen zu haben und die auf Auffälligkeiten durchlaufen zu lassen. Mhm. Und klar wird es in der Betriebsprüfung irgendwann mal, wenn wir alle digitale Belege haben, E-Rechnungen jetzt dann haben, so sein, dass die dann mehr oder weniger hier lückenlos auswerten können, weil die strukturierten Daten einfach da sind. Ne? Das hat aber meines Erachtens jetzt nicht wirklich was mit der KI zu tun, sondern das ist einfach statistische Wahrscheinlichkeiten und Auswertungstools. Ne?
Okay. Jetzt habe ich nur ein, zwei, drei Themen, die mich interessieren würden. Das erste wäre, wir hatten vorher über die Kompetenzen von Steuerberatern gesprochen, die die haben müssen. Jetzt mal runtergebrochen auf die Nicht-Berater per se. Ist das, was uns ja unterscheidet von der KI, dass wir Verantwortung übernehmen? Nimmst du wahr, dass sich das verändert in der Mitarbeiterschaft? Dass die, ich sage vor allem bewusst auch junge Menschen, weil ich mich da einschließe, dass die weniger Verantwortung übernehmen wie früher?
Jein. Also die Schere, glaube ich, geht auseinander. Mhm. Es gibt welche, die wollen die Verantwortung, die wollen auch eigenständig arbeiten, eigenverantwortlich arbeiten. Und es gibt auch welche, die sagen, nee, also ich mache zwar, aber die Verantwortung soll jemand anders haben. Mhm. Was ich bei den Jüngeren auch feststelle, die wollen halt auch wissen, warum sie was tun. Mhm. Also die wollen nicht nur einfach ihre Arbeit machen, sondern die wollen auch einen Mehrwert zum Teil bringen. Und der Mehrwert ist die Frage, wie definiere ich den für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin? Also ich würde sagen, man kann es nicht pauschal festmachen. Wenn ich jetzt wieder zu den Beratern gehe, ja, es wollen sich weniger selbstständig machen. Mhm. Das ist tatsächlich so.
Weißt du warum oder hast du eine Vermutung?
Es gibt eine Umfrage von der Bundessteuerberaterkammer dazu und die Tendenz ist die Frage, oder das ist die Frage, Thema auch Verantwortung, das ist das eine. Wenn ich im Angestelltenverhältnis bin, ist doch immer jemand anders noch der Hauptverantwortliche, selbst wenn ich Berufsträger bin, aber da ist immer noch ein Level drüber. Und das Thema Work-Life, weil die halt bei vielen sehen, die Selbstständigen arbeiten halt doch ein bisschen mehr zum Teil als die 40 Stunden. Woche, obwohl das meistens ein frei gewähltes Schicksal ist. Ne? Also ja, und sie wollen im Team arbeiten und das, glaube ich, muss man auch vielen Jüngeren transportieren, dass Selbstständigkeit nicht heißt, ich mache mich alleine selbstständig. Also ich habe damals ein Schild rausgehängt und habe gesagt, da bin ich, da ist eine Steuerkanzlei, wer mag zu mir kommen. Sondern wenn ich eine Berufsausübungsgesellschaft habe, eine Partnerschaftsgesellschaft habe oder welche Rechtsform auch immer, ich kann ja im Team auch eigenverantwortlich selbstständig tätig sein. Das heißt ja nicht, dass ich das immer ganz alleine machen muss.
Absolut. Also ich hätte es zum Beispiel mich nie getraut, einfach ein Schild rauszuhängen. Da rede ich viel zu gerne mit meinen Kollegen über alle möglichen Dinge, die so einhergehen mit Mandanten und Mitarbeitern.
Ja gut, ich habe das vielleicht ein bisschen anders gelöst dann. Ich hatte eine Bürogemeinschaft mit Rechtsanwälten und ich war natürlich nicht ganz alleine, sondern ich hatte halt die Rechtsanwälte mit im Haus und da war dann auch, der Austausch war dann da.
Okay. Ja, da müssen wir mal die jungen Leute nur mal ein bisschen anstupsen, dass das nicht bedeutet, dass sie da unendlich arbeiten und auch nicht alleine sind.
Nee, nee.
Weil ich möchte schon die Leute ermutigen, diesen Schritt zu gehen, weil nur angestellt sein, da bist halt auch irgendwie, ich sag mal, gebunden an das, was dir vorgegeben wird und da kannst du es halt auch schwierig beeinflussen, wenn du jetzt in einer Kanzlei bist, die da nicht so offen ist für Neuerungen.
Ja, und so kannst du halt deinen eigenen Weg definieren und ja, kannst deinen eigenen Weg gehen und diese Freiheit, also ich möchte sie nicht missen.
Same. Jetzt komme ich nur zum Thema Kammer bzw. Verband. Mhm. Da bist du ja auch aktiv. Ich versuche mich immer mehr dort einzubringen. Wenn ich jetzt damit noch nicht so viel Kontakt habe, wie kann ich da mich engagieren? Was kann ich mir von diesen Instituten erwarten? Was kann ich einbringen? Wie wird das ausschauen?
Ja, also wenn da Interesse besteht, nähere Kontakte zu knüpfen, beispielsweise in der Kammer, wie du auch hospitiert hast bei der Prüfung. Mhm. Ich kann mich für verschiedene Prüfungen in die Prüfungskommissionen mitmelden, ob das jetzt Fachangestelltenprüfung oder Ähnliches ist. Wenn ich Kontakte knüpfen möchte, wir haben Ende September dann auch die Young Professional Group wieder, die sich da trifft. Einfach da mal hingehen und sich austauschen. Beim Verband gibt es auch mittlerweile eine Gruppe junger Steuerberater seit der letzten Wahl. Auch da kann ich mich aktiv einbringen, auch was das Thema Niederlassungen beim Verband angeht. Also ich muss halt selber ein Stück weit aktiv werden und sagen, ich hätte da Interesse, mich einzubringen. Und Kammer und Verband sind halt extrem wichtig, was das Thema Berufspolitik auch angeht. Auch was das Thema überhaupt Gesetzgebung angeht, mit Stellungnahmen etc., wo wir ja immer wieder gefragt werden. Und wir sind halt die Interessensvertretung unserer Mitglieder. Jetzt ist die Kammer die Pflichtmitgliedschaft, wo immer viele sagen, ja, bin halt Mitglied, aber weiß eigentlich nicht, warum ich da hin muss. Und da muss man halt sagen, die Kammer vertritt halt auch ihre Mitglieder. Klar, die Kammer macht auch die Berufsaufsicht über ihre Mitglieder. Aber so ist es halt im freien Beruf, dass es da ein Aufsichtsorgan geben muss. Das ist bei allen freien Berufen so. Die Alternative, was wäre die denn? Wenn es die Kammer nicht gäbe, dann wäre die Aufsicht beim Staat. Und ich glaube nicht, dass die Kollegen und Kolleginnen vom Bundesministerium der Finanzen oder den dann Länderfinanzministerium kontrolliert werden möchten. Also ich glaube, da ist diese Körperschaft des öffentlichen Rechts als Aufsicht vielleicht doch die angenehmere Variante. Ne? Und auch ohne die Kammern und den Verband gäbe es jetzt die Reform beispielsweise der Beraterprüfung nicht.
Mhm. Ne? Stimmt, das Finanzamt hat da wenig Interesse.
Also die Finanzverwaltung, glaube ich, hätte jetzt die Beraterprüfung nicht unbedingt reformiert, obwohl die natürlich auch Interesse haben müssen an einem guten Berufsnachwuchs, weil wir sind ja die, die zuliefern. Und wenn ich mich darauf verlassen kann, was da geliefert wird, die Qualität passt, ist das natürlich für die auch Gewinn. Ne?
Mhm. Vielleicht reformieren die daraufhin einmal ihr Diplom. We will see.
Ja, we will see. Also ich habe ja an der Hochschule ab und zu mal ein paar so Studis, die aus der Finanzverwaltung kommen. Das ist manchmal schon interessant, was die so erzählen.
Sehr gut. Ja. Dann kommen wir schon zur Abschlussfrage, die ich heute nicht als Schätzfrage gestalten möchte, sondern anders. Und zwar eher so, wenn unsere Folge jetzt ein junger Steuerberater anhört oder auch, ist egal welches Alter, welche Tipps hast du für ihn für die nächsten Jahre?
Für die nächsten Jahre? Neugierig bleiben, offen bleiben und einfach machen.
Sehr gut. Das niemals anlassen. Danke, dass du dabei warst.
Gerne.
Heute und bis nächste Woche Donnerstag.
Ja, und danke für die Einladung.
Danke.